Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wo sind die Fakten, wo sind die Daten und wo sind bitte schön die Belege? Das sagt heute eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Und das gilt im Fall Nawalny für Russland. Beweist erstmal, dass ihr nicht selbst in Deutschland bei euch den Oppositionspolitiker vergiftet habt. Ja, Russland mauert und einige deutsche Politiker fordern jetzt auch auf zu mauern. Das deutsch-russische Gasprojekt Nord Stream 2, das wäre doch ein empfindliches Druckmittel. Einige fordern es jetzt zu stoppen. Es war heute der Tag der Konsequenzen auf den Fund des Nervengifts bei Nawalny und das schauen wir uns heute genauer an. Außerdem ist das passiert, was viele schon im Mai befürchtet haben. Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos hat es den ersten Corona-Fall gegeben.
Die Standard-Corona-Regeln klingen für jemanden aus dem Moria-Lager wie purer Zynismus.
Wir sprechen heute mit Thomas von der Ostensacken, der aktuell auf Lesbos lokale Hilfsorganisation unterstützt. Und mal eine niedliche Meldung für zwischendurch, heute vom deutschen Wattenmeer. Es wurde nämlich ein Seepferdchen gesichtet.
Vor 20 Jahren gab es die allererste Meldung. Es waren jahrzehntelang keine Seepferdchen im Wattenmeer und in Deutschland gesichtet, gefischt oder sonst wie gemeldet worden. Offensichtlich haben wir wieder Funde von Seepferdchen auch an unseren Küsten.
Wo sich die Seepferdchen aufhalten und rumtummeln, das erklärt uns heute Rainer Borcherding, Meeresbiologe von der Schutzstation Wattenmeer in Husum. Der Update-Podcast an diesem 3. September für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, er ist vergiftet worden und das mit einem Nervenkampfstoff aus der sogenannten Novichok-Gruppe. Da ist sich die Bundeskanzlerin ganz sicher. Die Frage ist nur, was folgt daraus? Wird es wegen Alexei Nawalny neue Sanktionen gegen Russland geben? Und wenn ja, wie sehen die bitteschön aus? Es ist heute der Tag der Konsequenzen. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich das Thema für uns genauer angeschaut. Wie hat Europa auf die Vergiftung von Nawalny reagiert?
Die Europäische Union hat Aufklärung gefordert von Russland, nicht mehr, nicht weniger. Das war jetzt also eine eher zurückhaltende Reaktion, möchte ich mal sagen, nach dem, was in den letzten Tagen so diskutiert wurde. Also neue Strafmaßnahmen stehen erstmal nicht im Raum, zumindest nicht auf europäischer Ebene.
Warum diese verhaltene Reaktion?
Ja, vor allem geht es darum, dass eindeutige Beweise fehlen, hat ein Sprecher von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesagt. Solange man nicht eindeutig wisse, wer wirklich verantwortlich ist, dann ist es halt auch schwierig, über Strafmaßnahmen zu sprechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute nochmal gesagt, es liege jetzt an Russland, wie es weitergeht, also ob es wirklich eine transparente Ermittlung gibt. Davon würde auch abhängen, wie es dann mit Sanktionen aussieht. Die Idee ist, dass die EU dann gemeinsam reagiert.
Aber eine ganz konkrete Sanktionsidee steht ja jetzt schon im Raum und wird besprochen, nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, die schon fast fertig gebaut ist.
Ja, das haben Politiker mehrerer Parteien gefordert, von der FDP, von den Grünen, aber auch von der CDU. Norbert Röttgen nämlich, der sich ja jetzt auch um den CDU-Parteivorsitz bewirbt, der hat getwittert, es sei eine Politik nötig, die den russischen Präsidenten auch treffe und Nord Stream 2 aufzuhalten, wäre solch eine Maßnahme. Die USA würde es freuen, die wollen ja gerne ihr Flüssiggas in Europa verkaufen. Bis jetzt verteidigt Angela Merkel die Gaspipeline nach Russland aber und der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der hat erklärt, dass es jetzt außenpolitisch also richtig kompliziert werden könnte. Einerseits ist zweifelhaft, ob Russland wirklich viel tun wird, um diesen versuchten Giftmord aufzuklären, sagen Experten. Andererseits, sagt Mützenich, werde Russland halt auch gebraucht, also um zahlreiche internationale Krisen anzugehen. Das sei jetzt also ein ziemlicher Balanceakt.
Wie ist die Haltung in Russland heute? Was sagt Russland zur möglichen Vergiftung und zur möglichen Sanktion?
Ein Kreml-Sprecher hat gesagt, man solle doch bei den Fakten bleiben und keine gefühlsbetonten Aussagen treffen, wie er meinte. Es gebe keinen Grund, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen. Deshalb werde Putin auch keine Erklärung dazu abgeben. Ja, und Anlass für irgendwelche Sanktionen gebe es nicht, auch nicht gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Der russische Auslandsgeheimdienst, der hat auch direkt eine Idee geliefert, wer denn verantwortlich sein könnte. Der hat nämlich den Verdacht geäußert, Nawalny sei ja von westlichen Spezialkräften vergiftet worden.
Klingt so ein bisschen bekannt, diese Reaktion, so reagiert Russland ja eigentlich öfter mal, wenn es eng wird, oder?
Ja, das war schon so beim Abschuss des Passagierflugzeugs MH17. Das war so beim Anschlag auf den Überläufer Sergei Skripal in England, übrigens auch mit Novichok. Das war auch so beim systematischen Doping im Spitzensport, bei der Annexion der Krim und so weiter. Also die russische Führung, die steht deshalb immer häufiger als unglaubwürdig da. Und so langsam scheint das auch bei der Bundesregierung anzukommen. Der Regierung, der war sonst vorgeworfen worden, halt lieber wirtschaftliche Interessen zu haben und den großen Rest dann lieber eher auszublenden.
Jemand zu vergiften ist eine ziemlich perfide Art des Mordes oder des Mordversuchs, wie jetzt bei Nawalny. Spielt denn die Art des Giftes da eine große Rolle?
Ja, also Novichok-Gifte wurden in der Sowjetunion entwickelt, in Russland weiterentwickelt. Deshalb sind sie erstmal klar verbunden mit Russland. Und das legt halt den Verdacht nahe, dass russische Kräfte in diesen Mordversuch involviert sind. Ein Beweis ist das natürlich nicht. Der Staatspräsident von Litauen, der hat aber dazu gesagt, ein Nervengift der Novichok-Gruppe könne man nicht in einem Einkaufszentrum kaufen. Deshalb wäre jetzt halt eine gründliche und objektive Untersuchung des Falls wichtig. Ja, und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat darauf hingewiesen, dass der Fall Nawalny als Chemiewaffeneinsatz gewertet werden muss. Also da müsste die internationale Reaktion und der Wille nach Aufklärung auch von russischer Seite also eigentlich entsprechend deutlich ausfallen.
Die Europäische Union hat Aufklärung gefordert, hält sich ansonsten aber zurück und sagt, es fehlen die Beweise. Wer Nawalny vergiftet hat, der liegt weiterhin in der Charité in Berlin im künstlichen Koma, während die Welt draußen streitet, was jetzt zu tun ist. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fidesz in Ungarn, die Peace in Polen, der Front National in Frankreich und die AfD bei uns, allesamt populistische Parteien, die in den letzten Jahren zum Machtfaktor geworden sind, ne? Weil viele Menschen offenbar genau diese Art von Politik vermissen und sich wünschen. Heute erscheint eine Studie, die sagt, die populistischen Einstellungen sind rückläufig. Das geht aus dem Populismusbarometer der Bertelsmann Stiftung hervor. Das überrascht, wie man Populismus genau misst und was das Ergebnis bedeutet, erklärt uns Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting.
Sie sind Kandidaten des Volkes.
Nicht ein Problem, das Sie entschlossen anpacken.
Sie sind ungeduldig und elitenkritisch und sie sagen gerne wir.
We're gonna drain the swamp of Washington. We're gonna have fun doing it. We're all doing it together.
Und sie verstehen keinen Spaß mit denen, die anderer Meinung sind.
Wir werden sie jagen!
2014 konnten sich in Deutschland knapp 4,7% der Menschen vorstellen, die AfD zu wählen. 3 Jahre später, 2017, hatte sich die Zahl verdoppelt. Es ist das Jahr, in dem die Bertelsmann Stiftung ein Messinstrument entwickelt, um Populismus zu messen. Das Populismusbarometer. 2018 schlägt es ganz ordentlich aus. Die AfD liegt in der Sonntagsfrage zwischenzeitlich bei knapp unter 20%. Und heute?
Wir haben uns nach der Analyse von über 10.000 Befragten zunächst einmal die Augen gerieben, ob das wirklich stimmen kann.
Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler, Mitautor der Studie.
Wir haben nachgerechnet, und der Trend ist ganz eindeutig.
Im November 2018 waren demnach knapp 33% populistisch eingestellt. Aktuell sind es noch 21. Ein Rückgang um ein Drittel.
Wir sehen eine Trendumkehr.
Ein Barometer misst den Luftdruck der Atmosphäre. Das Populismusbarometer misst populistischen Einstellungsdruck auf die Demokratie. Je größer das Misstrauen und die Unzufriedenheit mit dem politischen System, desto stärker schlägt es aus. Ermittelt wird das durch Fragen.
Also Sie haben hier zum Beispiel eine Frage, die Bürger sind oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele.
Stimme voll und ganz zu, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht zu.
Oder Sie haben eine Frage, mir wäre es lieber, von einem einfachen Bürger politisch vertreten zu werden, als von einem Politiker.
Parteien interessieren sich nicht für den Wählerwillen. Volksentscheid ist besser als Kompromiss, weil Kompromiss ist Verrat. Diese Ansichten wären populistische Ansichten. Ihren Rückgang haben die ForscherInnen über alle Bereiche quer durch alle Parteien entdeckt.
Das ist wissenschaftlich erprobt, das ist robust und es gibt die Positionen gut wieder.
Bleibt die Frage, was dazu geführt hat, dass dieser Populismustrend nun erstmal gestoppt und sogar umgekehrt wurde. Die Forschenden haben da Vermutungen. Zum einen die Zivilgesellschaft, die auf Demos dagegen hält. Und zum anderen
International haben wir keine Umfragen, aber wenn ich aus einer anderen Perspektive auf das politische Verhalten der Eliten und deren Erfolge und Misserfolge blicke, sehe ich in Österreich, in den Niederlanden, Dänemark eine Defensive, in die diese Parteien geraten sind.
Das Problem vieler Populisten: wenn sie die Macht übernehmen, dann werden sie ja selbst zu den machterfüllten Eliten, die sie vorher kritisiert haben. Dann zeigt sich, ob es nur Ablehnung gibt oder auch Programm.
Ein abschreckendes Beispiel in Westeuropa sind die autoritären populistischen Vorgänge in Polen und Ungarn. Und das Desaster im Weißen Haus oder das Desaster in Brasilien, wo Populisten an den Hebeln der Macht sitzen, ist etwas, was in Westeuropa abschreckend wirkt.
Je schwächer die Politik agiert, je drängender ungelöste Probleme das Leben beeinflussen, je größer die Angst, desto besser ist die Ausgangslage für populistische Einstellungen.
Es hängt immer davon ab, ob Rechtspopulisten etwa ein neues ungelöstes Problem finden, wie die Flüchtlings- und Migrationsfrage, entlang derer sie stark und demagogisch mobilisieren können.
Momentan gelingt ihnen das nicht so gut. Das zeigt der Trend des Populismusbarometers.
Dieser Trend wird sich nicht morgen einfach umkehren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was passiert jetzt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos? Seit gestern ist bekannt, dass es dort den ersten Corona-Fall gibt. Das, was man lange versucht hat zu verhindern. Ein Mann aus Somalia, der das Lager verlassen hatte, um in Athen Arbeit zu finden, kam zurück, weil es eben unglaublich schwierig ist, ohne Hilfe in Griechenland Arbeit zu finden. Und per Zufallsbefund hat man herausgefunden, dass dieser Mann das Coronavirus hat. Jetzt wurde er isoliert, seine Kontaktpersonen werden versucht, ausfindig zu machen. Thomas von der Ostensacken unterstützt aktuell dort lokale Hilfsorganisationen auf Lesbos. Abstand halten, Hände waschen. Wie funktioniert das denn bitte schön in einem überfüllten Flüchtlingslager?
Gar nicht funktioniert das. Also ich bin ja hier in dem Corona-Präventionsarbeit schon seit März im Prinzip aktiv, als noch 20.000 Leute in dem Lager waren. Jetzt sind es ja zum Glück nur 13.000. Alleine bei der täglichen Essensausgabe drängeln sich 5.000 Leute in der Schlange. Die meisten leben in Zelten. Es gibt 3 bis 4 Stunden Wasser am Tag. Eine Toilette für ungefähr 100 Leute, wo meistens auch das Wasser nicht fließt. Das heißt, eigentlich sind die Standard-Corona-Regeln klingen für jemanden aus dem Moria-Lager wie purer Zynismus. Trotzdem versuchen die Flüchtlinge seit Monaten irgendwie Mittel und Wege zu finden, um damit umzugehen, was Masken tragen anbelangt, irgendwie zumindest zu versuchen, wo es geht, Abstand zu halten, sich die Hände zu waschen. Aber das ist natürlich alles guter Wille, der fast nicht umsetzbar ist. Genauso wenig gibt es Möglichkeiten wirklich der Isolation. Die Gesundheitsversorgung ist vergleichsweise rudimentär. Das heißt, sehr viele sind krank, chronisch krank, dass sie unter Umständen gar nicht merken, wenn zusätzliche Symptome noch dazukommen. Das ist erstmal der Stand der Dinge. Ne?
Und wenn du sagst, die Gesundheitsversorgung ist eigentlich nicht existent, dann gibt es auch vermutlich wenig ärztliche Versorgung dort im Lager?
Ja, es gibt eine sehr rudimentäre Versorgung seitens des griechischen Staates an einiger Hilfsorganisation wie Medicinos Frontiere oder Kitrinos, wo man aber auch wieder in einer ewig langen Schlange steht, um untersucht zu werden. Und in großen Teilen des Lagers, wie im Zeltlager, gibt es nachts überhaupt keine medizinische Versorgung. Also selbst wenn bei Notfällen müssen Flüchtlinge runtergetragen werden an die Straße, dass dann mal ein Ambulanzwagen kommt. Also das sind, es sind wirklich fast unbeschreibbare Verhältnisse immer noch.
Und gibt es denn irgendwelche Bestrebungen, die Menschen dort zu schützen? Denn ich meine, das war ja abzusehen, dass das Coronavirus irgendwann in diesem Lager ausbrechen wird.
Leider ist die Chance, die im März und April sich darin geboten hat, dass man es wirklich geschafft hat, das Virus aus dem Lager damals zu halten, mit unglaublichen Anstrengungen, wo wir sehr auch wirklich sehr beteiligt gewesen sind, die ging immer einher mit wirklich dem Hilferuf, dieses Ding muss aufgelöst werden, weil das ist in keinster Weise Corona-fest. Leider ist über den Sommer wahnsinnig wenig passiert. Die einzig gute Nachricht ist, dass die griechische Regierung schon einige tausend von also besonders gefährdeten Menschen aufs Festland gebracht hat, also Alten und Kranken. Dass heute das Virus auf ein Lager mit 13.000 und nicht mit 21.000 Leuten trifft und
zumindest jetzt Mediziner aus Athen kommen, um zu versuchen nachzuvollziehen, mit wem dieser Somalier in Kontakt getreten ist. Aber das sind alles nur sehr kleine positive Meldungen angesichts der wirklich großen Katastrophe, die ja auch darin besteht, dass hier auch auf der griechischen Seite in Lesbos momentan Corona wirklich grassiert. Also es sind 112 positiv getestete Fälle auf einer Insel mit 100.000 Einwohnern. 26 Menschen liegen im Krankenhaus und dieses Krankenhaus hat mit Notbetten 27 als Kapazität. Das heißt, was da im Moment in Moria passiert, addiert sich noch zu einer absoluten Ausnahmesituation jetzt schon hier auf Lesbos dazu.
Hat sich denn die Situation jetzt im Lager schon verändert aufgrund der Tatsache, dass dieser Mann, ja, der eben isoliert wurde, Corona-positiv ist?
Ja, erstens haben die Menschen wirklich jetzt viel mehr Angst als zuvor. Und zweitens ist das Lager weitestgehend jetzt noch abgesperrter, als es vorher war. Offiziell ist es ja seit März quasi im Lockdown, was auch wieder Auswirkungen hat auf die Bewegungsfreiheit der Flüchtlinge. Und dieser Lockdown ist jetzt nochmal enorm verschärft worden, dass nur noch medizinisches Personal und absolut notwendige sozusagen Hilfsgüter und Personen in das Lager reinkommen oder eben Flüchtlinge, die nur zum Arzt gehen oder rauskommen. Und das ist jetzt erstmal für die nächsten 15 Tage verhängt, das wird wahrscheinlich verlängert werden, sodass die Flüchtlinge, die seit 6 Monaten einen sehr eingeschränkten Bewegungsraum haben, jetzt nochmal weiter eingeschränkt sind. Und natürlich dazu jetzt wirklich, wir haben unglaublich viele Kontakte ins Lager, dort arbeiten ja unsere Partner, wir unterstützen Flüchtlings-Selbsthilfsorganisationen, die uns jetzt berichten, die Leute haben Angst.
Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, da hat es den ersten Corona-Fall gegeben, wie man versucht, den Ausbruch von Covid-19 zu verhindern. Darüber habe ich mit Thomas von der Osten Sacken gesprochen. Er unterstützt dort aktuell lokale Hilfsorganisationen auf Lesbos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Restaurants und Bars nur unter Auflagen geöffnet. Ja, Homeoffice und Homestudium. Essen müssen wir so oder so. Und zusammensitzen wollen wir ja auch mit unseren Liebsten. Also die Lösung, schnell eine Pizza her, ab in den Park oder zu Hause zwischen den Videocalls. Ham. Reinbeißen. Das ist ein Problem für die Städte und auch für die Umwelt. Die Kartons machen nämlich ziemlich viel Müll. Die Stadt Nürnberg sagt jetzt, die Pizzakartonflut sei, Zitat, zu einem Symbol für den Anstieg beim Müllaufkommen in der Corona-Zeit geworden. Zitat Ende. Ja, wie groß ist das Problem in den Städten und was können Alternativen sein? Ilka Knigge aus unserem Team hat sich damit heute beschäftigt. Was sagen denn die anderen Städte? Haben die auch ein Corona-Müllproblem wie Nürnberg?
Ich habe heute in verschiedenen deutschen Großstädten mal nachgefragt und alle Stadtreinigungen oder Abfallwirtschaftsbetriebe, die mir geantwortet haben, haben gerade in der Corona-Hochzeit bemerkt, dass es mehr Müll durch Verpackungen im öffentlichen Raum gab. Also mal ein paar Beispiele. Die Stadtreinigung Leipzig, die spricht von einer teilweise erheblichen Zunahme von To-Go-Verpackungen in den öffentlichen Papierkörben. Ein Sprecher der Stadtreinigung in Hamburg hat mir gesagt, gerade an der Alster, am Elbstrand und an anderen Hotspots gäbe es viel mehr Müll, auch mehr Pizzakartons. Und auch jetzt noch, zuvor wurde da einmal am Tag gereinigt. Sie holen den Müll mittlerweile 2 bis 3 Mal pro Tag ab und die haben sogar Sonderwochenendbereitschaften eingerichtet. Und auch in München gab es Sonderleerungen, zum Beispiel an der Isar. Und die Abfallwirtschaftsbetriebe in Köln, die haben mir gesagt, es habe sich mittlerweile normalisiert, aber es gab auch dort eine Zeit mit mehr Verpackungsmüll, auch mit mehr Pizzakartons. Das war zwischen März und Mai.
Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Pizzakartons in Deutschland jährlich weggeworfen werden?
Laut Deutscher Umwelthilfe werden 435 Millionen Pizzakartons in Deutschland pro Jahr verbraucht. Das entspricht 50.000 Tonnen. Das sind Zahlen von 2017. Und diese Kartons, die müssen ja hergestellt werden. Das verbraucht Energie, Wasser, dabei entstehen Chemikalien. Und die Kartons, die müssen auch entsorgt werden. Und das Problem bei den Pizzakartons, das ist ja, dass sie in den meisten Fällen nicht in den Papiermüll geschmissen werden dürfen. Da klebt Fett dran vom Käse, am besten noch so ein bisschen Knoblauchöl, ne? Und beim Altpapierrecycling, da werden die Papierfasern mit Wasser aufgeweicht und Öl und Wasser, die mischen sich ja bekanntlich nicht. Heißt, das Öl, das schwimmt dann mit den Papierfasern oben an der Wasseroberfläche und das kann dann am Ende zum Beispiel Flecken verursachen oder die gesamte Qualität des Papiers einschränken. Diese Kartons, die müssen also am Ende des Tages in den Restmüll und dort werden die dann verbrannt.
Ich finde die ja recht formschön, muss ich sagen. Also und auch vom Motiv her immer mit diesem Steinofen drauf und manchmal ist ja so ein Pizzabäcker, der da gerade was rein schiebt. Prinzip drauf und die italienische Flagge dazu. Aber lass uns über Alternativen sprechen. Mhm. Wie könnte die Pizza denn sonst transportiert werden?
Ja, da gibt es verschiedene Ideen. Antonio Fonari, der ist Pizzabäcker aus Greven und er ist Mitglied der sogenannten Pizzanationalmannschaft. Und der hat mir heute das hier gesagt.
Es gibt ja schon Lieferservice, die so einen kleinen Mini-Ofen im Auto haben, wo man die Pizza so reinlegen kann, die man dann zu Hause einfach auf den Teller geben könnte. Nur bei der Abholung ist es verdammt schwierig. Was wir wohl vermehrt haben, dass Gäste schon einen Pizzateller mitbringen, weil die sagen, dann nehmen wir den auf den Teller mit nach Hause und essen die zu Hause auf dem Teller dann.
Die Deutsche Umwelthilfe, die fordert eine verbindliche Mehrwegquote. Darüber habe ich heute mit Thomas Fischer gesprochen. Der leitet den Bereich Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Und der ist Fan von einer Lösung, die kommt aus Herford in Ostwestfalen. Dort gibt es eine Mehrwegverpackung namens Pizza Bow, die er super findet.
Die besteht aus Kunststoff. Auf die wird ein Pfand bezahlt. Da kann man dann die Pizza essen und genießen. Und gegen die Rückerstattung des Pfandes gibt man dann diesen Pizza Bow, diese Mehrwegverpackung, wieder zurück. Hört sich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig an. Aber das Thema war ja auch am Anfang bei Mehrweg-Coffee-to-go-Bechern genau dasselbe.
Ja, das sieht im Endeffekt so ein bisschen aus wie so ein großer Kunststoffteller. Und diese Teller, die lassen sich übereinander stapeln. Also quasi Pizza 1 ist dann der Deckel von Pizza 2.
Wie realistisch ist es denn, dass solche Lösungen in ganz Deutschland kommen?
Ich würde sagen, das kommt ganz auf die Pizzerien und auch auf uns Pizza-Esserinnen und Esser an. Was die kleinen Pizzaöfen in diesen Autos angeht, ich glaube, das ist eine super Sache. Aber es gibt Anschaffungskosten für die Pizzerien und die Pizza kann dann eben nur mit dem Auto gebracht werden und nicht zum Beispiel mit dem Rad. Antonio Fonari, der sagt zu diesen Mehrweglösungen, die Kundinnen und Kunden mögen Gemütlichkeit. Also er zweifelt daran, dass sowas klappen könnte. Alternativen zu diesen Kartons sind aber ein Thema.
Wir in unserer Nationalmannschaft auf jeden Fall diskutieren da viel drüber. Wir haben auch verschiedene Gespräche. Ich habe jetzt gleich noch einen Termin, um mit einem Hersteller zu sprechen, welche Lösung man da hat. Weil es gibt schon Hersteller, die bieten so ökologische Verpackungen mittlerweile an. Nur zu einem Preis, der für uns nicht umsetzbar ist, weil der Gast möchte ja jetzt auch nicht 1,50 Euro mehr pro Pizza bezahlen wegen der Verpackung.
Also getestet wird zum Beispiel Bambus als Material. Ich würde insgesamt sagen, wir als Pizzaliebhaber, Liebhaberinnen müssen eben bereit sein, da so ein bisschen auch mitzumachen. Klar. Und mit einer Stammpizzeria könnte vielleicht auch dieses Mehrwegsystem was werden.
Also Pizzakartons und andere To-Go-Verpackungen in vielen Städten gerade ein Problem jetzt in der Corona-Pandemie, weil eben viel Müll anfängt durch die Pizzakartons. Ilka, ich glaube, wir haben alles geklärt. Ich glaube aber, es gibt wirklich so große Fragezeichen bei, was ist denn eine Pizzanation? Nationalmannschaft.
Das kann man sich schön mal mit einer Suchmaschine anschauen. Ja? Die treten an in Pizza-Wettbewerben. Das ist großartig.
Da will man auch irgendwie rein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gesundheitsamt sagt also Go. In Leipzig dürfen 8.500 Zuschauer ins Stadion beim Saisonauftakt am 20. September in der Fußball-Bundesliga. Sachsen macht also das eigene Ding. Denn Ende August haben Bund und Länder ja noch gesagt, nee, plant erstmal die neue Saison ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute hat sich der Deutsche Fußball getroffen, zumindest die Deutsche Fußballliga und der Deutsche Fußballbund, der DFB, um über die Zukunft zu sprechen. Das wollen wir auch mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Grüß dich.
Moin moin.
Hertha BSC Berlin hat auch schon gesagt, 4.000 Leute ins Stadion rein, dann gibt es das erste Spiel. Wird das jetzt so eine Art Flickenteppich?
Ja, wird es. Okay. Es wird ein kompletter Flickenteppich bis mindestens Ende Oktober. Wie du es gerade gesagt hast, Bund und Länder hatten ja eigentlich gesagt, also wir machen eine Arbeitsgruppe, um bis dahin für Sportveranstaltungen einheitliche Regeln zu machen. Und außerdem stand in dem Beschluss, Großveranstaltungen nicht zulassen bis Ende des Jahres. Mhm. Außer, und jetzt kommt das, warum wir den Flickenteppich erleben, außer es gibt ein Hygienekonzept und man kann die Kontakte nachverfolgen. Und da sagen die Vereine, auch zu Recht, wir haben doch ein Hygienekonzept und wir können die Kontakte nachverfolgen. Und deswegen sagen die, dann nutzen wir die Möglichkeiten, die es in den Ländern gibt, in den Corona-Schutzverordnungen, und lassen halt Fans ins Stadion, soweit das geht.
Jetzt muss man dazu wissen, dass Maxi ins Studio gekommen ist und gesagt hat, ich bin platt, das Hygienekonzept macht mich fertig. Ist das so, ist es doch eigentlich clever durchdacht, oder dieses Konzept?
Das Konzept an sich ist clever. Ja. Man muss es sagen, es ist sehr detailliert. Es funktioniert ja auch, wenn man sich das betrachtet, die Bundesliga hat es geschafft, während einer globalen Pandemie durchzukommen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein wenig, oder das Problem ist, dass es halt wirklich nicht einheitlich geregelt ist, dass sich der Fußball auch teilweise über Beschlüsse der Politik ein wenig hinwegsetzt oder sie so interpretiert, wie es halt möglich ist und der Fußball alles ausnutzt, was irgendwie an Raum geboten wird. Das ist halt der Job auch vom Fußball und von Herrn Seifert,
und
dem DFL-Chef
zum Beispiel. Am Ende bekommt dann der oder die Dauerkarteninhaberin die Karte und du kannst wahrscheinlich keine neuen kaufen, ne? Weil sie sagen, nachvollziehbar, gut, dann nehmen wir erstmal die, die sowieso gemeldet sind bei uns, oder?
Genau, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Konzepten, dass es halt nur an die DauerkarteninhaberInnen geht und vor allem Dingen auch im Falle von Leipzig auch nur an Menschen aus Sachsen. Also selbst die DauerkarteninhaberInnen, die aus den anderen Bundesländern kommen, die werden auch ausgeschlossen erstmal. Und außerdem gibt es natürlich dann im Stadion und vor dem Stadion strenge Hygienekonzepte, also Mundschutz, bis du am Platz bist, Abstandsregeln, es werden mal Busse eingesetzt. Also all das, um möglichst die Menschen zu verteilen.
Der Ball rollt ja schon ein bisschen früher. 11. 14. September ist ja, glaube ich, DFB-Pokal.
Ja.
Wenn ich es richtig gelesen habe, wird das mit Zuschauern stattfinden?
Teils ja, teils nein. Aha. In Chemnitz wird es sogar Stehplätze geben. Das ist in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga komplett raus, weil die DFL hat gesagt, das machen wir nicht. Aber im DFB-Pokal ist ja dann der DFB zuständig. Und da gelten diese Regeln nicht. Das heißt, Chemnitz wird 800 Stehplätze haben von den 4.600 Leuten, die da ins Stadion dürfen. Mhm. Rostock, Mecklenburg-Vorpommern hat die wenigsten Fälle in Deutschland. Rostock plant mit 5.000, vielleicht sogar mit noch mehr, während die Spiele in NRW mit höchstens 300 stattfinden können, weil da ist halt hier in NRW die Schutzverordnung bis zu 300 Menschen auf einer Veranstaltung, mehr nicht.
Stehplatz und Siedewurst, da ist man ganz schnell wieder in der Regionalliga angekommen.
In Chemnitz gibt es auch Bier und Glühwein. Gibt es sonst auch nicht.
Gibt es heute Abend noch nicht.
Nee.
Heute Abend ist noch alles als Geisterspiel angelegt, denn die Fußballnationalmannschaft spielt in der Nations League gegen Spanien. Hört sich erstmal groß an. Warum gibt es das Spiel?
Also, das Spiel gibt es, weil es die Nations League gibt und es ein weiterer UEFA-Wettbewerb ist, dem man jetzt nicht große sportliche Bedeutung zumessen sollte. Und diesem Spiel heute kann man noch weniger sportlichen Wert zumessen, denn da fehlen ganz viele wichtige Spieler auf deutscher Seite. Die Bayern, die gerade die Champions League gewonnen haben, größtenteils die Leipziger. Und das einzige Wichtige an diesem Spiel ist, dass es stattfindet für den DFB, denn der DFB braucht die Spiele der Nationalelf, weil ansonsten der Verband in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Deswegen werden wir bis Ende des Jahres 8 Spiele, sage und schreibe, des DFB noch erleben.
Heute geht's los, 2015, Glühwein zu Hause fertig machen und dann im ZDF gucken, wenn man will. Maxi Rieger mit den Infos dazu, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich eine nette Meldung. Ein Junge hat auf der Insel Borkum im Hafenbecken gekeschert und dabei ein seltenes, kurzschnäuziges Seepferdchen gefangen. Das hat das Nordsee-Aquarium Borkum gestern mitgeteilt und hat das Seepferdchen gleich mal bei sich aufgenommen. Was ist da los im Wasser? Darüber habe ich mit Rainer Borcherding gesprochen. Er ist Meeresbiologe von der Schutzstation Wattenmeer und sammelt auf einer Website seltene Tierfunde am Nordseestrand. Ja, kehren die Seepferdchen jetzt da wieder zurück?
Ja, also das sieht durchaus so aus. Vor 20 Jahren gab es die allererste Meldung. Es waren jahrzehntelang keine Seepferdchen im Wattenmeer und in Deutschland gesichtet, gefischt oder sonst wie gemeldet worden. Und 1999 gab es eine erste Meldung und seitdem so alle paar Jahre mal wieder. Und es häuft sich doch inzwischen. Es ist jahrweise verschieden, aber offensichtlich haben wir wieder Funde von Seepferdchen auch an unseren Küsten.
Womit hängt das zusammen? Was brauchen die denn da in ihrem Lebensraum, um sich wohlzufühlen?
Ja, das ist uns sogar noch so ein bisschen rätselhaft, weil eigentlich Seepferdchen in Tangenwäldern leben. Und wir waren immer davon ausgegangen, dass durch das Aussterben von großen Seegraswiesen um 1930 die Seepferdchen ihren Lebensraum verloren hatten. Es kann aber sein, dass sie auch jetzt irgendwelche Tangenwälder an Hafenmauern oder so, das ist ja da auf Borkum wohl der Fall gewesen, im Hafen. Also sie brauchen irgendwie ein bisschen Schutz. Das Wattenmeer ist eigentlich zu sandig und zu offen. Aber wenn irgendwo Algenwälder sind unter Wasser, da fühlen die sich wohl.
Das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn zu viel Algen dann auch drin sind, ne?
Nein. Also Alge ist nicht gleich Alge.
Okay.
Und jetzt, was Seepferdchen glücklich macht, das sind irgendwelche Braunalgen, also so richtige Tange, die unter Wasser einen halben Meter, einen Meter hoch werden oder so. Blasentangen, Knotentangen. Und auch neuerdings wohl der japanische Bärentang, das ist eine eingeschleppte Art, die ist mit Zuchtaustern in die Nordsee gekommen. Und es scheint so, dass dieser japanische Bärentang an manchen Stellen so richtige Unterwasserwälder bildet, dann wahrscheinlich auch die Seepferdchen sich wohlfühlen können.
Aber generell höre ich raus, das ist ein schwieriges Unterfangen, überhaupt diese Seepferdchen auszumachen und zu finden, ja?
Oh ja, Also das sind halt sehr gemütliche Tierchen. Sie sind ja sowieso recht klein, also so 10, 15 Zentimeter. Und sie können ihre Farbe der Umgebung anpassen. Also die sind recht gut getarnt und sind nicht so die Temperamentbolzen. Und außerdem sind sie unter Wasser. Das heißt, als Normalsterblicher, eben wenn man nicht wie dieser Junge auf Borkum seinen Kescher ins Wasser hält und das Glück hat, gerade eins zu erwischen, man müsste schnorcheln oder tauchen. Das ist im Wattenmeer aber wegen des trüben Wassers an vielen Gegenden kaum ergiebig. Und insofern haben die da unten noch eine ganze Menge Geheimnisse. Aber eben die Einzelfunde zeigen, sie sind da inzwischen.
Und gibt es die Tendenz, dass diese Seepferdchen dann vielleicht irgendwann wieder heimisch werden dort im Wattenmeer?
Ja, würde ich nicht ausschließen. Also es kann auch sein, dass, also die Meereserwärmung, die wir ja nun leider sehr deutlich haben, ist für viele Arten durchaus eine Begünstigung, weil in warmem Wasser einfach mehr Tierarten leben. Und insofern kann die Erwärmung der Nordsee da auch ein bisschen zu beitragen, dass die Seepferdchen einfach ein bisschen robuster sind, hier besser klarkommen, wenn es im Winter nicht mehr so kalt wird, dass vielleicht weniger in den Wintern wegsterben und mehr überleben und dann im nächsten Jahr eben die Population größer ist. Also da kann die Meereserwärmung durchaus für die Seepferdchen etwas Begünstigendes sein.
Ja, wärmeres Meer führt also zu mehr Artenreichtum. Leider aufgrund des Klimawandels da verhaltene Freude, ne, über die neuen Tierchen bei uns. Der Klimawandel ist ja nicht gut. Rainer Borcherding war das, Meeresbiologe. Das war der Update-Podcast an diesem 3. September, einem Donnerstag 2020. Morgen ist Freitag und wir wieder für euch da. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.